Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Mit Susanne El-Kassar, guten Abend. Es ist der erste Mittwoch eines Monats und damit heißt dieser Sendeplatz Anspiel und gibt Ihnen einen Überblick über aktuelle Klassikalben. Dieses Mal wieder in einer Trio-Runde. Ich darf die Musikjournalistin Eleonore Bühning und den Musikjournalisten Björn Woll hier im Kölner Studio begrüßen. Wir werden über insgesamt 6 Alben sprechen. Jede von uns durfte ein Highlight der vergangenen Wochen benennen und eine Veröffentlichung, die Fragen aufwirft, bei der es Sinn macht, die Köpfe zusammenzustecken und sich zu beraten. Wobei es natürlich auch bei den Highlights sinnvoll ist, die Meinung der anderen zu hören. Schließlich sind wir nicht immer alle einer Meinung. Los geht's mit dem Highlight von Eleonore Bühning. Da geht's um ein großes Projekt, das 3 CDs umfasst. Alle Lieder von Nadia und Lili Boulanger, dazu noch etwas Kammermusik, hauptsächlich gesungen von der Mezzosopranistin Lucille Richardot und begleitet von Anne de Fournel am Klavier. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Lied Désespérance auf einen Text von Paul Verlaine, eine Ersteinspielung eines Liedes von Nadia Boulanger.
Als Nadia Boulanger dieses Lied, Désespérance, komponierte, da war sie 15 Jahre alt, das war 1902. Ich habe diesen Liedausschnitt gewählt, erstens, weil hier die Stärke der Lucille Richardot, ein Mezzosopran, so schön zum Tragen kommt, nämlich ihr tiefes Register. So dunkel, so satt und powervoll, wie man das kennt und liebt aus ihren Barockopernaufnahmen. Diesmal singt sie allerdings nicht Purcell oder Lully, sondern impressionistische Melodie, Klavierlieder vom Fernes Jäckle. Zweitens habe ich dieses Lied gewählt, weil es eine Ersteinspielung ist. Das gibt es noch nicht mal gedruckt. Matchentscheidend ist nämlich für mich diese Edition. Erstmals sämtliche Lieder der beiden Schwestern Boulanger, gebündelt auf 3 CDs, 38 Lieder insgesamt, sind das von Nadia, der Älteren, dazu 17 von Lili, der Jüngeren. Und dazu als Bonus Klavier- und Kammermusiken. Eigentlich ist es eine Schande, dass man auf diese Idee nicht schon früher gekommen ist. Lili Boulangers schmales Oeuvre ist zwar schon ganz gut präsent auf dem Markt, darum hat sich ihre Schwester Nadia nach Lilis frühem Tod dann auch selbst aktiv gekümmert. Aber ihr eigenes Licht als Komponistin hat Nadia Boulanger immer unter den Scheffel gestellt. Und da gibt es wirklich viel zu entdecken. Zum Beispiel in diesem Lied, wovon wir eben diesen kleinen Schnipsel gehört haben, den Anfang, da hat Nadia Boulanger nach der Verszeile »O quelle triste histoire«, also »O welche traurige Geschichte«, eine Generalpause eingebaut. Die ist gut 10 Sekunden lang. Und danach geht es ohne Klavier weiter im Sprechgesang. Das ist toll, das ist dramatisch und effektvoll. Nadia setzt Verlaines letzte Worte vom Schweigen, la silence, direkt in Musik um.
Ja, danke Eleonore für die Erklärung. Jetzt bin ich gespannt, Björn, was denkst du denn darüber?
Ich schließe mich dem total an, vor allem diesem Impuls, dass hier gibt es so wahnsinnig viel zu entdecken. Repertoire gibt es hier zu entdecken. Ich kannte ganz vieles nicht. Ganz viele sind ja in der Tat auch Ersteinspielungen. Hier gibt es aber auch tolle Musiker zu entdecken, finde ich. Ja, über Lucille Richardot haben wir gerade schon gesprochen. Ich wünschte mir sie manchmal ein bisschen eleganter oder leichter vielleicht, dieser ja zu dem Lied, das wir gerade gehört haben, dieser sonore Bratschenklang, da passt das super. Also ich bin auch totaler Fan von ihr. Ich finde, Stéphane de Gou ist dabei, auch das ja ein extrem versierter Sänger, gerade im französischen Repertoire. Und erstaunlicherweise für mich als ja eigentlich Stimmen- und Sängerfan ist die größte Entdeckung die Pianistin Anne Fornell. Denn auch das Lied, das wir gerade gehört haben, hat so ein kleines Klaviernachspiel und das ist magisch und zauberhaft, was sie an Stimmungen, an Klangfarben aus diesem echt kleinen Nachspiel herausholt und das mir eine Pianistin derart ins Ohr fällt sozusagen, mehr noch als die Sänger, finde ich doch sehr erstaunlich.
Ja, eine schöne Beobachtung. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es viele Ersteinspielungen sind. Ich glaube, es sind gar nicht so viele.
Fünf oder sechs nur.
Also genau. Eher wenige. Da habe ich nämlich mich gewundert, dass dieses Oeuvre eigentlich einem doch so wenig geläufig ist, dass man so eine Zusammenstellung braucht, dieses alle Lieder von, um mal zu sehen, aha, was gibt es denn da alles?
Es ist halt so, es ist schon einiges eingesungen worden. Also die beiden großen Liederzyklen von Nadja und von Lili sind eingesungen worden. Aber leider ist es so wie bei ganz oft bei Komponistinnen. Das wird dann aus, sagen wir mal, aus politisch korrekten Gründen eingespielt, aber nicht aus musikalischen. Das heißt, es sind dann Musiker, pardon, wenn ich das so sagen darf, zweiter oder dritter Klasse. Und da schließt sich der Kreis. Hier sind es wirklich auch selbst in den kleinen, wir haben eine Cellistin dabei, wir haben in den kleinen Kammermusikstücken, das sind alles wirklich erstklassige Musiker, aber alle miteinander.
Was ich noch hervorheben möchte, ist das Beimaterial, also die Texte. Einmal Anne Fornell hat selber etwas erklärt zu den Liedern und dann auch die Schwestern, wo man merkt, dass das eine Musik ist, die natürlich viel Zeitgeschichte atmet und auch dann natürlich diese Tragik zu lesen oder nochmal zu lesen von Lili Boulangers Leben, dann auch von Nadia Boulangers Leben, die ja auch dann irgendwann aufgehört hat zu komponieren.
Ja, also sehr
nicht
früh
wegen
sogar.
Tod, sondern weil sie so getroffen war vom Tod der Schwester, vom Tod des Gefährten.
Weil sie auch nicht so viel hielt von ihren eigenen Kompositionen. Und vielleicht muss man sagen, vielleicht war das auch ein bisschen zu Recht so. Sie war ja eine große Pädagogin dann, sie hat ja. Aber es ist tatsächlich so, dass der Kompositionsstil der beiden Schwestern eigentlich rückwärtsgewandt ist. Es geht eine Epoche zu Ende, das 19. Jahrhundert, und sie sind spätromantisch. Sie sind halt wie ihr alter Papa Gabriel Fauré. So komponieren die französische Melodie, solche Lieder. Und das geht nicht nach vorne. Außer in diesem einen Stück, was ich hier vorgeführt habe, das ist wirklich experimentell. Hat sie ja zurückgenommen dann.
Das Album ist übrigens erschienen bei Harmonia Mundi. Genau, ist ganz frisch draußen, am 24.02. erschienen. Dann kommen wir zum nächsten Highlight. Das ist nochmal Kammermusik, aber diesmal ohne Gesang von Franz Schubert mit Lars Vogt, Christian Tetzlaff und Tanja Tetzlaff. Und der Ausschnitt ist der Anfang des Finalsatzes des Trios Nummer 1 B-Dur von Schubert. Tänzerisch unbeschwerte, leichtfüßige Musik, aufgenommen im Juni 2021 mit einem Lars Vogt, für den das sicher eine willkommene Ablenkung war von der eigenen Krebserkrankung, vom Kampf gegen die Krankheit, den er im September 2022, also vor einem halben Jahr, dann doch leider verloren hat. Das beeinflusst natürlich das Hören dieses Albums, wobei der Großteil der Aufnahme entstanden ist, bevor Lars Vogt wusste, dass er an Krebs erkrankt ist. Und trotzdem spricht ja aus Schuberts Musik so oft traurig-schönes, schönes-trauriges. Es ist eine Musik, die uns mit wenigen Schritten vor Abgründe führen kann. Und das wussten natürlich auch Lars Vogt, Christian Tetzlaff und Tanja Tetzlaff. Wir erleben sie auf diesem Album als eng vertraute Kammermusiker, als Lebensfreunde, als eingespieltes Team. Sie hören aufeinander, sie denken Phrasen gemeinsam und bringen gemeinsam diese Stücke zum Sprechen. Dabei, das möchte ich auch betonen, ist es nicht perfektionistisch produziert, sondern der Fokus liegt auf Ausdruck, auf der Frage, was diese Musik uns sagen will. Und diese Freude am gemeinsamen Musikmachen, am gemeinsamen Zeitverbringen, das überträgt sich auf mich und macht das zu meiner Platte des Quartals.
Also ich glaube, wir werden uns hier nicht streiten heute. Ich halte das für eine absolute Referenzaufnahme. Natürlich gibt es im Katalog schon mehrere ältere und ganz respektable Vergleichsaufnahmen, aber diese hier, die toppt wirklich alles. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Es ist die dichteste, leichteste, selbstverständlichste und durchsichtigste Lesart überhaupt, die ich von diesen Schubert-Trios kenne. Pathosfrei, pure, ideale Kammermusikalität. Drei Freunde, die gnadenlos symbiotisch miteinander umgehen, auf eine demütige Art und auch natürlich in Demut in Bezug auf Schuberts Notentext. So fein und so wahr und so kompromisslos, das ist einfach eine Lust. Ich habe einen ganz kleinen Einwand, den möchte ich noch schnell sagen, nicht gegen diese Aufnahmen, aber ich glaube, dass man wirklich sehr vorsichtig sein sollte, sie mit Trauerflor vollzuhängen.
Natürlich.
Wie das Booklet das zum Beispiel tut und alle bisherigen Leute, die sich dazu geäußert haben, unsere werten Kollegen. Überhaupt Musik mit Todes- und Leidensmetaphern zu erklären, das funktioniert nicht. Beim späten Schubert hat mich das schon immer gestört. Wer sowas, was wir gerade eben gehört haben, komponieren konnte, das muss doch irgendwie ein glücklicher Mensch gewesen sein. Also, und vielleicht gilt das auch konkret bezogen auf Lars Vogt. Noch ein Argument dafür, ähnlich intensiv haben diese Tetzlaff-Geschwister schon live in Heimbach beim Festival musiziert mit Lars Vogt. Und es gibt die Dvorak-Trios auf CD, das war 2018, da war er noch nicht krank. Und die Brahms-Trios 2015, das sind alles auch genau solche kammermusikalischen Höhenflüge und Referenzaufnahmen.
Ich klinke mich jetzt mal ein. Eigentlich ist schon alles gesagt. Ich bin jetzt fast schon gezwungen, mich zu
wiederholen.
Ich finde auch, natürlich ist das, wir können diese Interpretation oder sollten sie nicht mit diesen tragischen Umständen des Todes von Lars Vogt erklären. Ganz frei machen davon können wir uns, können wir uns dann alle irgendwie am Ende nicht. Und ich finde genau, was diese Aufnahme ausmacht und was sie für mich weit über eigentlich fast alle anderen oder die meisten anderen hinaushebt, ist eben diese unglaubliche Vertrautheit, dieses unglaublich sensible, sich beim gemeinsamen Musizieren zuzuhören und sich auch Raum zu geben. Also ich finde, man hört das, wie wirklich der eine hinter die andere zurücktritt, wie das unglaublich organisch ineinander übergeht. Und ja, Eleonore, du hast das schon gesagt, die gehören ja zur Stammbesetzung dieses so exquisiten Spannungen-Festivals im Kraftwerk in Heimbach. Eine ganz eigene Atmosphäre, ein Werkstattcharakter, ein wirklich Arbeiten am musikalischen Material. Und das sind echt so die späten Früchte, die sie jetzt geerntet haben und beschenken uns überreich damit.
Diese CD ist beim Label Ondine erschienen, schon bereits Anfang Februar mit der Kammermusik von Schubert. Und damit kommen wir zum Highlight von Björn. Er hat uns mal wieder, muss ich sagen, eine ganze Oper eingebracht in die Runde. Nämlich von Giacomo Puccini die letzte Oper Turandot in einer Studioproduktion, die erst noch erscheint am 10. März. Und als Ausschnitt hören wir etwas aus dem Finale und es singen Sondra Radwanowski als Turandot, Jonas Kaufmann ist Calaf und Antonio Papano leitet das Orchester dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Straniero.
Ja, Turandot-Aufnahme, wie gesagt, erscheint in wenigen Tagen erst noch. Die zugrunde liegenden Aufführungen, die stammen aus dem letzten Jahr, ist ziemlich genau ein Jahr her. Im März nämlich in Rom gab es zwei konzertante Aufführungen mit drei wichtigen Debütanten gleich, nämlich Sondra Radwanowski als Turandot, Karlaff, Jonas Kaufmann, auch das war ein Debüt, und Antonio Papano hat das Ding auch zum ersten Mal auf der Bühne dirigiert, was mich total erstaunt hat im Nachhinein. Ja, das sind Rollen in der Gesangsgeschichte, die brauchen spezielle Stimmen und spezielle Sänger, weil die einfach so wahnsinnig viel verlangen, gerade was Kraft, was Durchhaltevermögen angeht. Die beiden produzieren aber nicht nur Phonstärken, sondern ich finde, die finden wirklich zu schönen Rollenporträts, die finden wirklich auch zarte Charaktere oder zarte Facetten, zarte Töne bei ihrer Interpretation. Ob es nun diese Schluchzer von Kaufmann hin und wieder braucht, da lässt sich sicher drüber diskutieren. Ich brauche sie nicht unbedingt. Sondra Radwanowski hat nicht vielleicht das unbedingt schönste Sopran-Timbre. Es wird manchmal ein bisschen hart, metallisch vielleicht, ein bisschen säuerlich auch, aber ist in der Rollengestaltung und in der Bewältigung dieser Partie, finde ich das überragend. Und dennoch muss ich sagen, ist der größte Star dieser Aufnahme, ist ein bisschen ähnlich wie eben schon bei den Liedern mit Lucille Richardot. Der größte Star ist der Dirigent für mich, Antonio Papano, nämlich, weil ich sängerisch doch Alternativen finde, die mindestens auf diesem Niveau agieren können. In der Vergangenheit, da gibt es wirklich herausragende Aufnahmen. Orchestral gesehen ist das aber für mich wirklich die ja fast neue Referenzaufnahme, würde ich sagen, weil hier so unglaublich viel passiert. Diese Musik ist voller extremer Gegensätze. Das ist manchmal martialisch, fast motorisch, könnte man sagen, in der ganzen Agogik. Viel Blech, viel Schlagwerk. Und dann gibt es aber auch ganz andere Stellen. Viel Sehnsucht steckt da drin und ganz zarte Farben. Gerade haben wir es ein bisschen gehört, so diese sehnsuchtsvoll fast ja glitzernden Streicher, die wir dann hören. Also hier passiert so wahnsinnig viel im Orchester, dass ich mich selbst dabei ertappe, dass ich mich so verliere im Nachhören dieser Orchesterklänge und gar nicht so sehr mehr auf die Stimme achte. Auch das ist mir, glaube ich, noch nicht so oft passiert. Ich bin total gespannt, wie ihr das findet.
D'accord. Also ich sage einfach d'accord. Ich bin natürlich immer noch und werde es lebenslang sein, ein ganz großer Fan von Jonas Kaufmanns kleinem Kunstknödel, den er so gekonnt immer einsetzen kann.
Das macht er ja
hört
auch
sich
schön.
Dann, das hört sich dann auch immer intellektuell an. Ich bin, habe es jetzt rausbekommen, die machen diesen Knödel, das kann man ja, könnte man sich auch abtrainieren. Sie machen es, weil das klingt dann irgendwie intellektuell, ist beim Tenor wichtig. Ich liebe aber auch sein Legato und seine Mesa Voce und so weiter. Sehr schön. Sondra Radwanowski, die will ich, kann ich nur sagen, endlich mal live hören. Ich finde, sie kann hier in dieser Turandot-Aufnahme den Kaufmann sogar ab und zu überflügeln. So bombensicher ist die Frau, so höhenstark.
Das ist der Wahnsinn.
Sauer finde ich da nichts. Metall hat sie. Und was ich auch noch unbedingt erwähnen will, ist, dass die lyrische kleine Lio alias Ermonella Jaho in dieser Gesamtaufnahme idiomatisch einfach perfekt ist.
Ja, viele der Nebenrollen sind fantastisch
ganz
besetzt.
Toll.
Also ich habe jetzt nur die beiden Hauptdarsteller erwähnt, aber das ist einfach von vorne bis hinten eine Produktion, bei der man wirklich geklotzt und nicht gekleckert hat, um es mal so zu sagen.
Und was Papano angeht, da sage ich, bin ich mit allem einverstanden, was du gesagt hast.
Ich finde das sensationell.
Ja, das ist so. Das war aber auch schon immer so, muss man dazu sagen. Also ich will nur noch kurz dazu ergänzend sagen, dass Papano als Opernchef ein Riesenglück war für Covent Garden. Da ist er ja fertig. Und er war auch ein Riesenglück für das völlig heruntergewirtschaftete römische Accademia di Santa Cecilia Orchester. In den letzten 15 oder 20 Jahren hat er sie wieder hochdirigiert auf Weltspitzenniveau. Das kann man hier auch sehr schön hören. Und die Opernaufnahmen, die da in Rom entstanden sind, die sind alle preiswürdig geworden. Und diese Turandot ist der perfekte Abschluss dieser Ära. Ich persönlich wünschte mir, dass Papano jetzt, wo er diese beiden Jobs los ist, an die Lindenoper nach Berlin wechselt. Wir Berliner, wir könnten so einen wirklich sehnlichst gebrauchen. Ja.
Ich bin gespannt, was Susanne sagt. Die runzelte gerade schon die Stirn, nämlich
ach,
bei unserer
auch haben, ja?
Nein, bei unserer Lobeshymne auf die ja. Turandot. Und ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
Ja, weil ich mich nicht so vorbehaltlos anschließen kann. Also das war diesmal wirklich eine schwierige Höraufgabe. Und das liegt jetzt in dem Fall gar nicht so sehr an der Interpretation, sondern eher bei mir fängt es schon beim Stück an. Und manchmal verstellen Werke einem ja doch ein bisschen auch den Blick auf sie selbst sozusagen. Also das ist so eine extreme Geschichte, das ist so faschistisch mit dieser Prinzessin, die jeden gleich tötet, der nicht ihre drei Fragen beantworten kann. Und dieser Meute, die das auch irgendwie gut findet. Also ganz seltsam. Und die Musik ist eben auch so extrem. Puccini hat da ja schon starke Farben gefunden und einen riesigen Apparat. Und das stimmt schon, das Orchester kann da wirklich viele Farben rauszaubern. Mir ist es an vielen Stellen einfach zu laut. Mir sind die Sänger zu laut. Die Art, wie sie da ihre Charaktere zeichnen, das fängt am Anfang schon an und auch da sind viele laute Stellen und es hat vielleicht auch was mit der Produktion zu tun. Die hatten, das wird im Booklet ja erklärt, besondere Bedingungen, besondere Einschränkungen wegen Corona. Die Sänger und Sängerinnen standen hinter dem Orchester, der Chor war ganz verteilt. Also vielleicht ist es nur eine Ausrede, die ich suche, um zu erklären, warum es mich nicht anspricht, aber mich spricht es nicht an.
Ich finde das total spannend, weil, ja, also habe ich eben ja schon gesagt, die können beide laut und die können beide überragend laut. Die können die Stimmen fluten lassen, Radwanowski vor allem. Was sie aber auch können, und das war schon auch ein bewusst gewählter Ausschnitt eben, dieses ja doch sehr flexibel in einem bruchlosen Übergang vom Leisen ins Laute uns wieder zurückzunehmen. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut, denn das ist das Schwierige.
Du hast vollkommen recht, die werden auch leise. Ich will gar nicht unterstellen, dass die nur laut singen. Ich habe auch nochmal extra auf leise Stellen hingehört und habe gedacht, nee, das Amore da, das ist leise. Aber trotzdem überwiegt bei mir der Eindruck von, das ist so Protz, das ist zu viel. Aber deswegen sage ich, ich fürchte, es ist einfach das
ist die
Stück.
Überwältigungsästhetik. Ja. Man kann natürlich diese Musik aber auch als Kritik verstehen. Durchaus in diese motorische, manchmal ja fast brutale Musik kann man ja auch als ja, brutale Skizze auch eines politischen Systems verstehen, dass das da irgendwie dahinter steckt. Ich finde, gerade weil es oft doch auch Interpretationen gibt, der alle nur noch auf das hohe H in Nest und Dormer warten. Und je lauter und je länger, umso besser finde ich diese Produktion gerade so schön, weil sie eben auch Raum für so viele kleine Details und Klangentdeckungen lässt. Und ich zum Beispiel total bezeichnend finde, dass mein Highlight von Jonas Kaufmann gar nicht Nest und Dormer ist, sondern eben die viel leisere, intimere Arie, in der er sich mit Liu auseinandersetzt.
Danke für den Hinweis. Die Platte ist die beiden Platten. Es ist ja eine Oper. Zwei CDs erscheint bei Warner Classics dann am 10. März. Und das waren jetzt die drei Highlights. Damit kommen wir zu den CDs, über die wir möglicherweise noch ein bisschen länger sprechen müssen. Die Diskussionsfälle, wie wir sie auch genannt haben. Und der erste Fall kommt von Eleonore Bühning. Das sind Mozart-Violinkonzerte Nummer 3 bis 5 mit dem Freiburger Barockorchester. Gottfried von der Goltz spielt die Solovioline. Und das darf ich schon vorwegnehmen, es spielt auch noch ein Hammerklavier mit Christian Besuidenhout. Wir hören einen Ausschnitt aus dem dritten Satz des D-Dur-Konzerts Köchel-Verzeichnis 218. Und ich sage mal salopp, die Höraufgabe ist, finde den Hammerflügel.
Von der Goltz, der Konzertmeister und Leiter des Freiburger Barockorchesters, spielt hier die Solovioline in ganz bewährter, historisch informierter Manier, eben ohne Vibrato, erdig, ehrlich, bodenständig. Man kann das mögen oder man kann das auch nicht mögen. Aber es gibt eben bei den Freiburgern seit 2017 noch einen zweiten künstlerischen Leiter, ganz offiziell, nämlich einen Hammerflügelspezialisten, Christian Besuidenhout. Der hat mit dem Freiburger Barockorchester schon sämtliche Mozartschen Klavierkonzerte eingespielt, in preisgekrönten und auch vorbildlichen Aufnahmen. Und da er nun mal dabei war, spielt er eben nun auch in den Violinkonzerten mit. Und er leitet auch mit. Das heißt, er pimpt die Basslinie auf, verstärkt die Grundharmonien wie ein Continuo und tut sich auch hervor rund um die Kadenzen mit Verzierungen, Trillern und so weiter. Da hört man das auch sehr schön deutlich. Diese Interpretation wird nun außen auf der CD-Hülle behauptet, das sei eine neue Version, also a new version. Und zwar entspreche sie der Aufführungspraxis der Mozartzeit. Wörtlich heißt es da in accordance with practices of the time. Und das ist ganz offen gesagt Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ich habe nicht nur das Freiburger Barockorchester dazu interviewt, ich habe auch diverse Geigen- und Mozart-Experten befragt und bin in die Bibliotheken getaucht. Ich habe mit Göbel telefoniert, mit Henning Bey und so weiter und so weiter. Und es ist halt so, ein damals moderner Hammerflügel hat in Mozarts letzten drei Violinkonzerten, die er 19-jährig noch für Coloredo in Salzburg schrieb und auch selbst von der Geige aus leitete, nichts zu suchen. Nicht mal ein Cembalo hätte da was zu suchen. Das Generalbasszeitalter war da nämlich vorbei. Das Freiburger Barockorchester ergänzt das nun allerdings und gibt dem Klang dadurch mehr Fülle. Ich würde jetzt Folgendes dazu sagen, das kann man alles machen. Aber zu behaupten, die Hinzufügung eines Hammerflügels sei historisch kritisch, das entspreche der Musizierpraxis der Mozartzeit, das ist Etikettenschwindel und das Freiburger Barockorchester hätte so etwas nicht nötig. Abgesehen davon stört mich ganz persönlich dieser aufgerüschte, aufgeplüschte Orchestersound, in dem die Bläser ein bisschen untergehen. Die Frage, die sich jetzt hier stellt und die ich euch auch beiden stellen möchte, ist, bin ich zu pingelig, wenn es um Werktreue geht in diesem Fall?
Am Anfang eine Gegenfrage, weil du sagst, du hast auch mit dem Freiburger Barockorchester gesprochen. Stehen die dahinter, hinter dem Klappentext oder sagen die, der ist nicht von uns?
Soweit ging es gar nicht, sondern es war so, dass ich von denen, ich habe sie nicht gesprochen, ich habe sie angeschrieben und ich kriege dann die Auskunft, naja, das ist umstritten, manche machen es nicht. Also die haben sich sozusagen um eine Antwort herum gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob er von der Golz diese Mail überhaupt gelesen hat. Martin Beil war das, an den ich mich gewandt habe. Und Henning Bey, der ehemalige Leiter des Freiburger Barockorchesters, der jetzt beim SWR-Orchester ist, der hat sich dazu ausführlich geäußert und sagt, es geht gar nicht. Der hat übrigens auch das Booklet-Heft geschrieben zu dieser CD und da kommt der Hammerflügel gar nicht drin vor.
Genau, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass dieser Booklet-Text sehr aufschlussreich ist. Also ja, im Verorten der Konzerte im gesamten Mozartschen Schaffen. Mhm. Aber den Hammerflügel, den sucht man da umsonst. Man findet ihn dann auf dem Klappentext quasi und auch in den Pressemitteilungen dazu. Und mich hat es ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, weil tatsächlich diese Message von, ja, die haben da den Hammerflügel hinzugefügt, hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich total aufmerksam zugehört habe und geguckt habe, wie viel Hammerflügel ist denn da? Und ach ja, da, so ein bisschen da. Und habe mich gefragt, ob das nicht doch auch einfach ein bisschen ein scherzhafter Umgang ist. Also zu einer neuen Erfahrung dieser Violinkonzerte zu kommen, die, das muss man jetzt auch sagen, ich finde, Gottfried von der Goltz macht das ganz toll, also wirklich hervorragend, wie er die Phrasen gestaltet, wie lebhaft er das spielt, dass er sich da die Freiheit nimmt, zu improvisieren an gewissen Stellen oder zu verzieren, sagen wir mal lieber. Wie das Ganze, natürlich, er ist ja einer der Mitbegründer des Freiburger Barockorchesters, er ist ein Gewächs aus der Gruppe, er sich auch als Teil der Gruppe versteht, selbst in diesem Solopart. Und deswegen hänge ich mich da gar nicht so dran auf, dass dann jetzt der andere künstlerische Leiter auch noch so ein bisschen mitspielt, sondern habe mich gefragt, ob das nicht ein Scherz ist. Aber ich kann es nicht auflösen.
Ich finde diese Frage ganz spannend, denn auf meinem Spickzettel habe ich mir genau das notiert, weil ja da steht, ja, wie damals üblich gab es einen Klavierpart. Ich hörte das zum ersten Mal, ich bin aber einfach auch nicht so tief in dieser Materie drin. Deswegen bin ich da ganz dankbar für die Aufklärung. Ich glaube, man kann oder muss das auf zwei Ebenen diskutieren. Ist das, was passiert mit mir, wenn ich das höre? Dann stört mich das etwas weniger, dieser, ja, wie du gesagt hast, Eleonore, dieser etwas aufgehübschte, aufgerüschte, aufgemöbelte Mozart. Ich höre da manchmal sogar ganz gerne zu. Es hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, es hat eine gewisse Agilität. Die andere Frage ist, warum machen sie es denn? Und wenn dann solche, sagen wir es mal zumindest Halbwahrheiten, als marktschreierisches Argument auf so einem Ding stehen, New Version irgendwie noch auf dem Cover, ist das ja ein Verkaufsargument in erster Linie auch erstmal. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ist das nicht eine Frage, die sich die alte Musik, die historische Aufführungspraxis sich langsam stellen muss? Die haben ja jetzt wirklich für ein gutes halbes Jahrhundert für eine Neubewertung von Musik gesorgt. Die haben durch die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, bei Generationen von Zuhörern und Musikern dafür gesorgt, dass wir Musik anders wahrnehmen, dass wir andere Sachen darin entdecken. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die kommen langsam an die Grenzen dessen, was man da ausprobieren kann. Und jetzt geht es einfach darum, was kann ich denn da jetzt noch rausholen, damit ich noch irgendein Argument habe für das, was ich da mache. Also es, wie du schon gesagt hast, Eleonore, es nicht anders zu machen, weil ich mit der Musik anders umgehe, weil ich einen anderen Umgang habe, weil ich einen anderen Zugang schaffe, weil ich es argumentieren kann aus der Musik heraus, aus Quellenstudium und allem anderen, sondern es einfach anders zu machen, damit es nicht so ist, wie es vorher schon mal war.
woran ich denken musste, als ich die CD gehört habe und eben diese Frage aufkam, ist das historisch informiert, was Sie da jetzt machen, dass Sie den Hammerflügel hinzufügen, musste ich daran denken, dass ich vor einer Weile mal mit Christian Besoldenhaut ein Interview gemacht habe, wo es um was ganz anderes ging, aber wo er sagte, dass was ihm nicht gefällt in der alten Musikszene ist das Festhalten an Dogmen oder überhaupt dogmatisches Musizieren. Und dass er dafür ist, einfach auch mal Dinge auszuprobieren. Und in dieser Richtung sehe ich auch das. Da ist was ausprobiert worden, was jetzt nicht vollkommen abwegig ist. Mag sein, das hat man vielleicht damals nicht gemacht, aber wir können uns vorstellen, man hätte es damals gemacht, dass jemand da mit dem Hammerflügel halt noch ein bisschen mit improvisiert. Und das ist ja so vorsichtig gemacht, eben, dass man hören muss, ja, da ist mal ein kurzes Nachspiel oder ein Echo oder sowas. Also das ist eben mit, finde ich, so viel Fingerspitzengefühl gemacht, dass man nicht gleich aus der Haut fahren muss und sagen muss, bäh, das dürfen die nicht.
Ich kann mit dem musikalischen Ergebnis kann ich gut leben. In dem Bewusstsein eben, dass man das von einem gewissen Hintergrund hören sollte. Da hätte ich mir eine transparentere und vielleicht auch ehrlichere Aufklärung in dem CD-Beiwerk irgendwie gewünscht. Das Ergebnis stört mich jetzt erstmal gar nicht so sehr.
Dann gehen wir mal zum nächsten. Der nächste Fall ist nämlich Maurizio Pollini, der mit 80 Jahren noch zwei späte Beethoven-Sonaten aufgenommen hat. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem vierten Satz der Hammerklaviersonate. Da darf der Pianist jetzt ganz kurz verschnaufen, aber auch wirklich nur ganz kurz, bis es dann weitergeht mit dieser Tour de Force, dem vierten Satz der Hammerklaviersonate von Beethoven. Ein Stück, das mal das Attribut unspielbar bekommen hat. Das stimmt schon lange nicht mehr, aber es bleibt eine extreme Herausforderung. Maurizio Pollini hat sich mit 80 Jahren wieder an diese Sonate gewagt und hat sie noch einmal aufgenommen. Pollini live, also aktuell live zu erleben, kann eine Erfahrung von Scheitern sein. Man erlebt einen gealterten Pianisten, der noch beeindruckend viel kann, aber der offensichtlich nicht mehr so gut einschätzen kann, was er auf der Bühne spielen sollte und was nicht. Also der Stücke programmiert, die er nur noch unbefriedigend bewältigen kann. Das Publikum, das jubelt trotzdem hinterher. Er ist schließlich eine Pianistenlegende und für die gelten nun mal andere Maßstäbe. Ich habe aufgehorcht, als das Album angekündigt wurde, mit so einem Klopper wie der Hammerklaviersonate und habe Schlimmes befürchtet. Es ist weniger schlimm als gedacht. Ich fürchte aber, dass die CD ein großes Stückwerk ist, ein großes Kunstprodukt. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur nicht in der Lage, die Qualitäten dieser Interpretation zu erkennen. Und da seid jetzt ihr dran.
Ich versuche mich mal total kurz zu fassen, weil ich ja in der Tat, du hast es gerade schon angesprochen, Susanne, er hat es ja schon mal aufgenommen, ich glaube in den 70er Jahren.
1977, ja.
Und erstaunlicherweise sind die neuen Aufnahmen sogar schneller im Tempo nochmal als die alten Aufnahmen, was ich eigentlich eher andersrum auch vermutet hätte. Und ich finde auch, man hört hier einen Pianisten, der einfach an seine Grenzen kommt, der Dinge nicht mehr vollumfänglich wirklich bewältigen kann. Die Präzision irgendwie in der Artikulation, im Rhythmus leidet total. Ich habe mich manchmal gefragt, da müsst ihr Klavierexperten mich aufklären, manchmal ist arg verwaschen, steht er da zu lange auf dem Pedal oder was tut er? Mhm. Es ist ein ganz merkwürdiger Klang, breiiger Klang, der manchmal entsteht. Ja. Und ich habe an zwei Pianisten denken müssen, die mich in dem gleichen Alter, in dem Pollini heute ist, sehr beeindruckt haben, nämlich Alfred Brendel und auch Menachem Bressler, die in diesem Alter ganz genau wussten, was sie noch konnten. Und ich habe Menachem Bressler mit über 90 noch Mozart spielen hören. Da ist auch nicht mehr jeder Ton da, wo er hingehört. Und das ist auch ein bisschen manuell, natürlich, total verständlich, nicht mehr so, wie es soll. Da hatte ich aber den Eindruck, der hat mir immer noch was zu sagen mit dem, wie er das spielt. Hier höre ich das eben nicht. Ich weiß nicht, was er mir damit noch sagen will. Und finde, dass das so ein bisschen eine Demontage auch von dem ist, was er ja eigentlich in früheren Aufnahmen geleistet hat.
Pollini hat seine Beethoven-Sonaten-Gesamtaufnahme angefangen in den 70ern, wurde schon erwähnt. Er hat sie vollendet dann 2014 erst. Und diese Aufnahme ist was so zum Beispiel fehlende Töne. Ich muss sagen, ich fand diese Kostprobe geradezu gnädig eigentlich, weil da war ja fast alles beisammen. Und auch in Bezug auf die, was von Björn schon erwähnt worden ist, gerade in den langsamen Sätzen, steht der Pollini, der alte Chopin-Champion, dann also auch immer gerne auf dem Pedal. Diese Gesänge, diese lyrischen, könnten glühender, sprachmächtiger, klarer tönen, das wäre schöner. All diese Dinge sind auf seiner Gesamtaufnahme nicht so tragisch wie hier. Das ist eher korrekt, aber es ist auch nicht so spannend, wie seine Live-Konzerte waren. Ich erinnere mich, ich altes Haus, dass ich mir in den 90er Jahren mal alle 32 Beethoven-Sonaten mit ihm live angetan habe, in einem Zyklus, und habe dann einen riesigen, ganzseitigen Besinnungsaufsatz darüber geschrieben. Das war damals in der Zeit noch möglich. Und für mich war das ein Abenteuer. Pollini ist einfach ein nervöses Hemd. Er hat wahnsinniges Lampenfieber und er hat sich auch schon damals immer mal verspielt, also waren immer auch nicht alle Töne beieinander, aber vieles passiert bei diesem Pianisten im Kopf, also rein metaphysisch, es kommt eben dann nicht in den Fingern an und wenn es da ankommt, dann geht einem ein Licht auf. Das ist das Tolle. Ich habe damals unheimlich viel gelernt von Maurizio Pollini und ich verstehe sehr, sehr gut, dass er auch die Hammerklaviersonate, die er nur einmal im Studio eingespielt hat, nun auch noch mal live machen wollte mit 81 Jahren.
Aber du findest es trotzdem keine gute Aufnahme, oder?
Ich würde nicht sagen, dass das eine Referenzaufnahme ist, nein.
Aber du kannst ihr was abgewinnen.
Aber es ist einfach ein toller Pianist.
Bei mir kam nicht an, was dann statt der falschen Noten oder der nicht so ganz klaren Sicht auf die Partitur dann noch trotzdem rüberkommt.
Mir fehlt das auch ein bisschen, einfach zu sagen, okay, ich schlucke jetzt die ein oder andere Kröte, die spieltechnisch nicht mehr ganz so sauber funktioniert. Er schwamm drüber in dem Alter und bei dem, was er alles geleistet hat, will ich da gar nicht meckern. Aber mir fehlt dann auch als Alternativangebot nochmal so ein anderer Blick, irgendwas, was mich da reinbringt. Und mich hat es nicht reingebracht.
Tempo ist doch auch noch so eine Kategorie. Das macht er doch super. Ich meine, es sind nicht alle Töne vorne, aber diese Fugati, diese fiesen, diese blutigen Fugati in dem letzten Satz von der Hammerklavier, aber auch die kleine Hammerklavier, die A-Dur-Sonate, das hat was.
Ich glaube, wir könnten da noch wahnsinnig lange drüber diskutieren. Leider haben wir die Zeit dafür gar nicht. Wir haben ein Beispiel nämlich noch, das wir uns anhören und über das wir sprechen wollen.
Richtig, der letzte Diskussionsfall, ein Album mit Christina Pluha, Laute und Leitung, und Philipp Jaruski, Countertenor. Darauf sind Lieder, aber auch Kammermusik aus dem 16. und 17. Jahrhundert am französischen Hof aufgeführt. Das Album heißt Passacaille de la Folie. Es erschien bei Warner Classics. Und Björn, du sagst jetzt vorab noch etwas dazu, zu dem Ausschnitt, den wir hören.
Ich habe mich nämlich erinnert, dass es in dieser Kombination Christina Pluha und Philipp Jaruski schon mal ein Album gab, bei dem Ähnliches passiert ist wie auf dem neuen Album. Teatro d'Amore hieß es damals, eine verjazzte Art Monteverdi zu machen mit Walking Bass und Swing-Elementen und Snare-Drum-Besen und allem, was dazugehört. Und ganz ähnlich ist es hier. Und ich erinnerte mich auch, dass ich das damals ziemlich überzeugend fand und das sehr gerne gehört habe, weil es diese Musik auf einmal anders war für mich beim Hören. Dieses Mal ist was anderes passiert und deswegen habe ich einfach zwei Beispiele mal aneinander geschnitten. Wir steigen also ein mit einem kleinen Monteverdi-Schnipsel und dann gibt es direkt ja diesen Liebesgesang aus dem französischen, höfischen Leben.
Thank you.
Also ja, das, was mich damals an dem Monteverdi so begeistert hat, war dieser frische, ganz neue Zugang. Und ich irgendwie dachte, wie organisch das doch zusammengeht. Irgendwie passt das total gut. Ich empfinde diese Musik gar nicht als, ja, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen als entstellt, was erstmal mein Impuls war zu sagen, ich kombiniere Monteverdi mit dem Jazz. Das Rezept, das sie jetzt anwendet, ist ja das gleiche. Wir haben alte Instrumente, wir haben modernes Schlagzeug, wir haben alte Musik mit modernen Swing- und Jazz-Elementen wieder. Und ich muss sagen, irgendwie beim Hören dieser CD war ich irgendwann total genervt, weil ich den Eindruck hatte, da wird so ein altes Erfolgsrezept jetzt über diese Musik drüber gekippt und es wird alles total eingeebnet. Dann klingt auch Philippe Jaroussky mittlerweile natürlich nicht mehr so reizend, wie er das irgendwie vor gut 10 Jahren noch getan hat. Und es tut diesen Liebesgesängen, finde ich, auch nicht gut, die ja so subversiv erotisch sind und auch so zart und alles. Also dieses ganze Album hat mich überhaupt nicht überzeugt, weil ich finde, hier kommt man gar nicht mehr aus der Musik, sondern hier wird von außen ein bisschen was drüber gestülpt und am Ende entsteht da so ein bisschen so eine eingeebnete Fahrstuhlmusik für mich, wenn ich es mal ganz bitter ausdrücken
darf. Das ist sehr böse Fahrstuhlmusik, richtig böse.
Nein, total. Das ist natürlich ein total übertrieben und ja durchaus auch ganz bewusst sehr provokant formuliert. Ja. Ich war einfach wahnsinnig enttäuscht, weil ich die alte Platte so super fand und jetzt erstmal ein bisschen gebraucht habe im Nachdenken darüber, warum stört mich denn die neue? Und ich bin total gespannt, ob das bei euch funktioniert hat oder ob es nur bei mir versagt hat.
Christina Pluha und ihr Ensemble La Peggiata gehörte damals, es ist jetzt 14 Jahre her, dass diese Monteverdi-Platte rauskam, zu den Pionieren des grenzenlosen Arrangierens. Ich nenne das jetzt mal so. Weil mittlerweile ist ja auf jede zweite CD, die auf den Markt kommt, ist irgendwie arrangiertes Zeug. Das ist einfach eine Tendenz. Sogar Herr Beseudenhaut haben wir ja gerade vorhin gehört.
Genau, es ist wieder dasselbe Thema.
Es ist dasselbe Thema im Grunde. Ich habe das auch sofort, als ich das sah, dass du das nominiert hast hier, als habe ich gedacht, oh Gott, wir sind auf der gleichen Baustelle irgendwie. Also damals waren sie die Pioniere und sie reiten immer noch auf der gleichen Masche zwischen diesem Passacaglia La Folie und den Teatro d'Amore sind ja noch einige andere solche Sachen erschienen. Ich finde, das funktioniert immer noch als so eine Barock-Jam-Session oder so, funktioniert gut als Konzertprogramm. Wenn die live auftreten, dann springt der Funke über. Ich fand schon damals, dass das als CD nicht so gut funktioniert. Insofern stimme ich dir zu. Nicht bei Jaroussky. Den möchte ich bitte verteidigen. Da kann ich deine Kritik überhaupt nicht teilen. Er ist natürlich älter geworden. Er dirigiert ja jetzt auch. Er sucht auch andere Musiziermöglichkeiten. Aber er ist immer noch intonationssicher und seine Stimme trägt. Und sie ist linear und klar, hat Ausdruck, hat Individualität. Und das ist in der Musik das Wichtigste.
Um jetzt deine Frage zu beantworten, Björn, für mich funktioniert es tatsächlich auch nicht. Ich frage mich ein bisschen, ob da nicht man sich zu viel Freiheit genommen hat. Also insofern wirklich dasselbe Thema wie vorhin, nur dass ich es hier anders beantworten würde. Ich glaube, dass das zu viel Gedöns ist und dass bei manchen Stücken der Angang funktioniert und bei anderen, zum Beispiel bei dem, was wir als Ausschnitt gehört haben, die ist Io Soy la Locura, dass das zu gewollt peppig gemacht wurde. Und das sind ja überwiegend Liebeslieder. Das transportiert sich dann manchmal nicht. Also selbst Philippe Jaroussky schafft das dann nicht, diese Liebesbekundungen da irgendwie noch mit zu vermitteln. Also ja, ich habe mir noch ein paar andere Air de Cour angehört und fand das dann irgendwie doch überzeugender, wie das gemacht wurde, im Gegensatz zu dem Ansatz, den jetzt hier Christina Pluha gewählt hat. Damit müssen wir jetzt hier leider den Sack zumachen. Unserer kleinen Runde, 6 Alben haben wir besprochen. Die Informationen dazu, die können Sie wie gewohnt auf deutschlandfunk.de und da bei der Sendung Spielweisen finden. Damit danke an Eleonore Bühning und Björn Woll fürs rege Beteiligen und Mitdiskutieren.
Sehr gerne.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Susanne El-Kassar. Tschüss.